Willkommen zur Sprechzeit, dem Podcast zu Themen und Entwicklungen, die unsere Gäste bewegen. Heute am 12. Juli 2024 bei uns zu Gast Asip Malekzada. Asip war bei der Machtübernahme der Taliban im Land und hat es mit einem der letzten Flieger geschafft, noch aus Afghanistan rauszukommen. Heute sprechen wir mit ihm über die Entwicklung in Afghanistan nach der Machtübernahme der Taliban. Hallo Asip.
Hallo Klaus.
Asip, wie geht es dir und deiner Frau aktuell?
Gut, wir sind gut angekommen, vor allem meine Frau. Wir sind jetzt, beziehungsweise meine Frau ist jetzt seit 3 Jahren hier in Deutschland, hat sich super integriert, die spricht gut Deutsch, besucht nach wie vor ihren Sprachkurs und ihr Ziel ist es, eine Berufsausbildung hier in Deutschland anzufangen. Sie war in Afghanistan Richterin und würde gerne hier als Justizfachangestellte diesen Beruf erlernen. Wir sind Ende Mai Eltern geworden, sind sehr glücklich darüber und freuen uns.
Ja, wunderbar, dass das für euch erstmal so in diesem Sinne zumindest gut ausgegangen ist. Und du hattest ja das Thema mitgebracht, aktuelle Lage in Afghanistan nach der Machtübernahme durch die Taliban. Wie schätzt du diese Lage ganz konkret im Moment ein?
Ja, also im Windschatten des Ukraine-Krieges unterdrücken, verfolgen, foltern und töten immer mehr Menschen die Taliban in Afghanistan. Und für die Weltgemeinschaft ist Afghanistan kein Thema mehr. Denn nach 20 Jahren Einsatz zu sagen, das sei jetzt eine afghanische Angelegenheit, ist absurd, beschämend und Verrat an weiten Teil der afghanischen Bevölkerung. Die Pandemie und Dürren verstecken einen beispiellosen schnellen Kollaps der afghanischen Wirtschaft. Über 1,8 Millionen Menschen sind innerhalb Afghanistans und die Nachbarländer geflüchtet. Die Menschen sind so arm inzwischen, so dass die Hälfte der Bevölkerung vom massiven Hunger und massiven Hunger bedroht ist. Millionen Kinder von Hungernot bedroht sind. Die Menschen haben begonnen, ihre Organe und Kinder zu verkaufen. Die Zahl der Kinderehen hat parallel zu steigen, Armut zugenommen.
Das sind wirklich dramatische Entwicklungen und dramatische Zahlen, die du uns jetzt hier mitgebracht hast. Ja, wie schätzt du das ein? Also was sollten wir tun? De facto ist es so, wie du es gesagt hast, ne? Also so die Aufmerksamkeit liegt jetzt in anderen Regionen der Welt. Du hast den Ukraine-Konflikt, den Ukraine-Krieg benannt. Jetzt im Moment guckt alles nach Gaza. Und dann, was würdest du dir an der Stelle ja wünschen, halt auch von der Politik, von der internationalen Gemeinschaft?
Die Bundesregierung muss zu ihrer Verantwortung stehen und die Verfolgten schnellstmöglich retten. Afghaninnen und Afghanen, die für die deutschen Institutionen gearbeitet haben, die sich als Journalisten, Anwälten oder Menschenrechtsaktivisten für Demokratie und Menschenrechte stark gemacht haben, müssen sofort gerettet werden. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, einfach um ein paar Freiheitsbeschränkungen zu nennen. Der Schulbesuch für Mädchen ab der 7. Klasse ist offiziell verboten worden. Aus der Arbeitswelt werden die Frauen verdrängt. Sie dürfen nicht mehr mit Männern zusammenarbeiten. Selbst Friseure und Schönheitssalons für Frauen und Mädchen wurden verboten. Der Besuch von Kunst- und Musikschulen ist für Mädchen und Frauen verboten worden. TV-Sender dürfen keine Filme oder Serien mehr zeigen, in denen Frauen und Mädchen eine Rolle spielen. Und das Wichtigste kommt ja: Als die Taliban im August 2021 die Macht in Afghanistan wieder übernommen haben, wurde das Frauenministerium, also das ist ein Gleichstellungsministerium, mit sofortiger Wirkung geschlossen und durch ein sogenanntes Tugendministerium. Dies ist der Name der Behörde, die während der ersten Taliban-Herrschaft Ende der 90er Jahre etwa für Ausbeutung von Frauen verantwortlich war, ersetzt.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die berühmte internationale Gemeinschaft sich zurückgezogen hat aus Afghanistan, dann ist es ja so, diese Idee, dort, ich sag mal, eine Demokratie nach westlichem Muster sozusagen zu installieren, das hat ja nicht geklappt, wie wir gesehen haben. Ne? Und jetzt ist das Pendel in eine andere, vollkommen extreme Richtung sozusagen ausgeschlagen. Und hast du als jemand, der mit diesem kulturellen Kontext in Afghanistan vertraut ist, und auch mit den politischen Kontexten, hättest du eine Idee dafür, wie man das irgendwie hinbringen könnte, dass sich das in einer Form möglicherweise gestaltet, die auch einem afghanischen Volk entspricht und die aber gleichermaßen nicht so ein, ich sag mal, so ein Import-Demokratie-Ding halt ist?
Zugegeben, und dazu müssen wir auch stehen, dass wir bzw. die Bundesregierung strategisch in Afghanistan gescheitert ist. Nicht nur die Bundesregierung, sondern alle westlichen Alliierten, die dort vertreten waren, die sind strategisch gescheitert nach 20 Jahren Invasion, die sie dort waren. Und ich finde, es ist Zeit, jetzt endlich auch mit den Taliban zu sprechen. Natürlich sind das Terroristen, gar keine Frage, aber wir reden auch mit anderen terroristischen Gruppen innerhalb der anderen Konflikten dieser Welt. Und weil es um Frauenrechte geht, weil es um Mädchen geht, vor allem weil es um Bildung geht. Mädchen wollen weiterhin die Schule besuchen und das ist denen verboten worden. Und ich denke, dass da auch der Westen endlich auch mal an die Taliban Forderungen stellen kann und sagen kann, dass man gesprächsbereit ist, man muss sie nicht anerkennen. Gar keine Frage, darum geht es auch gar nicht. Sondern gesprächswillig sein und den Taliban auch Forderungen stellen.
Mhm. Jetzt erleben wir es ja jetzt gerade beispielsweise in dem Krieg in der um die Ukraine, dass der Westen oder Europa mit Sanktionen irgendwie am Start ist. Also wäre das möglicherweise ein Instrument, beziehungsweise auch damit verknüpft die Frage, wie stehen die Taliban ökonomisch sozusagen da? Stehen die mit dem Rücken an der Wand oder kommen die ganz gut klar?
Ich kenne leider keine Zahlen, aber ich weiß, wir sind fast tagtäglich mit unseren Freunden, Verwandten in Kabul in Kontakt. Man berichtet uns, dass die Wirtschaft leider kollabiert ist, dass die Arbeitslosenzahlen sehr stark gestiegen sind. Ob da jetzt neben der humanitären Hilfe, die Deutschland leistet und auch andere EU-Länder, ob da jetzt direkt an die Taliban Gelder gibt, beziehungsweise fließen, das weiß ich nicht, kann auch nicht beurteilen. Aber ich finde, dass es um die Menschen in Afghanistan geht, die auch für Freiheit und Demokratie gekämpft haben, mit den deutschen und anderen westlichen Alliierten zusammen, und dass man sie nicht alleine lassen kann, dass man sie unterstützt und vor allem aber auch primär Mädchen und Frauen. Das ganze Taliban-Politik-Regime dreht sich ja gegen die Frauen und Mädchen, und die muss man besonders unterstützen und helfen. Mhm.
Wenn du jetzt sagst und anregst, dass man endlich damit anfangen muss, mit diesen Leuten auch zu sprechen, hättest du eine Idee vor dem Hintergrund deiner Kenntnisse, wer möglicherweise eine Vermittlerposition einnehmen könnte? Weil das ist ja auch oftmals eine Schwierigkeit, dass da, ich sag mal, sowohl auf der einen als auch der anderen Seite sozusagen verbrannte Erde ist, und vielleicht braucht man ja jemanden oder ein Land, was vergleichsweise neutral in diesem Konflikt ist, die vielleicht so eine Brücke bauen könnten. Also ich mache mal ein anderes Beispiel aus dem lateinamerikanischen Kontext. In Kolumbien ist natürlich eine vollkommen andere Situation, muss man ganz klar sehen. Aber in Kolumbien gab es einen Bürgerkrieg über 60 Jahre, und da gab es mit der FARC, also den revolutionären Streitkräften Kolumbiens, wie die sich nannten, übersetzt, und der Regierung auf Kuba Verhandlungen. Ja, und Kuba hat sozusagen da so eine Position eingenommen. Siehst du irgendwie so etwas in diese Richtung, wie das sein könnte?
Also ich glaube nicht, dass wir als Bundesrepublik einen Vermittler brauchen in diesem Kontext, sondern es geht primär darum, dass wir, dass die Taliban diese Gespräche auch nicht verweigern. Also die warten, dass der Westen auf sie zukommt und mit denen Gespräche führt. Es haben auch erste Gespräche übrigens in Doha jetzt stattgefunden vor 2 Wochen, wo auch einige westliche Länder vertreten waren in dieser Runde. Es geht aber auch darum, dass der Westen, vor allem, also wenn wir nur bei Deutschland bleiben, dass der Deutschland sagen kann, wir sind gesprächsbereit, wir senden eine Delegation zu euch, aber von Anfang an klar und deutlich ein Zeichen setzen und sagen, wir sind nicht bereit, euch als politisch anzuerkennen, weil ihr eben auch eine terroristische Hintergrund habt und terroristisch seid, und deswegen sind wir bereit, mit euch über Themen zu sprechen, die vielleicht zugute der Menschen in Afghanistan kommen kann.
Jetzt ist es so, also für uns, die wir hier relativ sicher auf so einer Insel der Glückseligen leben, ne, wenn man das jetzt mal im globalen Kontext anschaut, wir nehmen das ja oft so wahr, dass als seien die Taliban jetzt ein vergleichsweise homogener Block. Ja, ist das aus deinen Erfahrungen so oder gibt es halt auch dort, sage ich mal, vielleicht unterschiedliche Fraktionen, wenn ich jetzt mal an den Iran denke, ne, dann redet man auch immer wieder davon, dass es dort auch ein Lager der Reformer gibt und so weiter. Also das heißt, ist Taliban gleich Taliban oder denkst du, dass man auch, sage ich mal, mit vergleichsweise gemäßigten Kräften vielleicht anders nochmal ins Gespräch kommen könnte, als mit den Hardlinern, die es ja sowieso auf allen Seiten immer auch gibt.
Also die Taliban sind die Fundamentalisten, sind keine homogene Truppe. Es gibt unter ihnen Fanatiker, genauso wie Menschen, die moderat sind. Die Gefahr ist, dass sich bei den weiteren Verschlechterungen der Situation die Radikalen durchsetzen. Die Taliban werden ihrerseits auch bedroht von Kämpfern der sogenannten Islamischen Staat, also IS, die einen deutlich höheren Sold als die neuen Herrscher des Landes zahlen. Afghanistan könnte zu einem Rückzugsort für die Extremisten werden, die andererseits als die Taliban eine Bedrohung für die Westen darstellen könnte.
Jetzt ist es, muss man vielleicht auch kritisch dazu anmerken, dass der Westen auch manche Leute von in Vorzeiten einfach halt auch gepampert hat, sagen wir es mal so. Ne? Also das heißt, man hat sich vielleicht einen Teil des Problems auch mitgeschaffen.
Ja, also wir waren fast 20 Jahre dort in Afghanistan und man muss auch erwähnen, dass wir in den 20 Jahren fast 12 Billionen Euro in Afghanistan investiert haben und nach 20 Jahren mit Nacht- und Nebelaktionen uns zurückgezogen haben und Taliban durch Taliban wieder ersetzt haben. Ich spreche immer wieder mit Menschen in Afghanistan, die sind von dem Westen, insbesondere von Deutschland, so enttäuscht, dass sie uns berichten, wenn der Westen wieder nach Afghanistan kommt, mit welchem Hintergrund auch immer, sind wir bereit, uns mit den Taliban zusammenzutun, mit Steinen und Stöcken uns zu bewaffnen und gegen den Westen zu kämpfen. So enttäuscht sind die Menschen in Afghanistan.
Du hebst ja da auch, so verstehe ich das, auf dieses Moment ab, dass wir als Europa, als Deutschland ja immer wieder halt auch die Menschenrechte hochhalten und Dinge da draußen in der Diplomatie sozusagen anprangern. Aber wenn es dann sozusagen um das konkrete Handeln geht, wenn wir halt über die vielen Leute sprechen, die für die NATO-Streitkräfte, wie man das jetzt findet oder wie man da, ob gut oder schlecht, ist erstmal vollkommen unabhängig, ne? Aber man kann ja sagen, dass die Bundesrepublik Deutschland für diese Menschen, die jetzt unter sehr, sehr großen Gefahren nur noch in diesem Land leben können, einfach ihren eigenen Ansprüchen an Menschlichkeit nicht gerecht geworden ist.
Ja, absolut, absolut. Diese Enttäuschung von Menschen in Afghanistan, insbesondere im Kabul und aber auch im Süden, Kandahar, kommt nicht von ungefähr. Die Menschen haben sich drauf verlassen und haben auch die letzten 20 Jahre drauf gebaut. Man hatte Freiheit, Mädchen könnten die Schule besuchen, es gab auch Shisha-Bars, es gab auch Schwimmbäder alleine für Mädchen und Frauen, es gab auch viele andere Freizeitmöglichkeiten und Angebote, vor allem aber auch, dass Mädchen auch einen Beruf erlernen dürften und sich frei bewegen. All das ist von heute auf morgen wieder weg, verschwunden. Und gerade deswegen sind die Menschen auch so enttäuscht, weil sie sich A, auf den Westen verlassen haben und B, weil sie auch, und das muss man auch ganz ehrlich dazu sagen, nicht geschafft haben, selbstständig zu werden. Das Land wirklich so irgendwann, man hat nicht nachhaltig darüber nachgedacht, wenn der Westen irgendwann weg ist, wie geht's mit uns weiter?
Wenn es jetzt so ist, wie du sagst, dass da eine so große Enttäuschung da ist gegenüber dem Westen, der ja auch kein homogener Block in dem Sinne ist, ja, aber trotzdem als solcher halt auch durchaus wahrgenommen werden und wir mit unseren, also Deutschland mit den Bündnisverpflichtungen, die es gibt, sind ja eben dann halt auch einfach ganz klar Teil dieser Sache. Aber wenn es so ist, dass der Westen, wie du das beschreibst, quasi verbrannt ist, in Anführungszeichen, ja, wie kann es denn gehen? Also wie könnte eine mögliche Perspektive aussehen, jetzt mit dem Hintergrund, den du mit deinen Kenntnissen zur Situation in Afghanistan hast?
Man muss auch dazu sagen, dass Afghanistan aus vier Volksgruppen besteht. Und unabhängig davon, was der Westen dort in Afghanistan geleistet hat. Es war ja in der Geschichte Afghanistans immer so, wenn Westen da war, dass man sich immer zusammengerauft hat und gegen den Westen gekämpft hat. Und wenn diese nicht da waren, dann hat man sich gegenseitig bekämpft. Und ich finde, es liegt jetzt an alle Volksgruppen in Afghanistan, dass man sich zusammenrauft und endlich auch dafür sorgt, dass man auch ohne westliche Hilfe, welche auch immer, das Land aufbaut, nach vorne bringt. Und aber das Wichtigste und vor allem das Allerwichtigste ist, dass man die Freiheiten für Frauen und Mädchen ermöglicht.
Und du hältst jetzt hier ein sehr, sehr leidenschaftliches Plädoyer für die Rechte der Mädchen, für die Rechte der Frauen, was ja natürlich vollkommen in Ordnung ist, in diesem Zusammenhang. Warum ist es nochmal so explizit wichtig, dass wir diese Menschen insbesondere auf dem Schirm haben?
Frauen und Mädchen, ich finde, die leisten, wenn man zum Beispiel hier in den Westen schaut, dass Frauen und Mädchen hier absolut offene Möglichkeiten haben, dass sie hier sich frei bewegen können, frei anziehen können, sie können das lernen und studieren, was sie wollen, und das wünschen sich auch die Mädchen und Frauen in Afghanistan. Da sehen sie ja in sozialen Medien, dass wie ein Mädchen oder ein Teenie im Westen ist, wie sie sich ankleiden, welchen Beruf sie lernen können, wie sie in die Schule gehen können. Und das wünschen sich auch dort die Frauen und Mädchen. Ich komme aus einer, ich sag mal ganz salopp, aus einer feministischen Familie. Meine Mutter war Lehrerin, meine Frau, die war Richterin in Afghanistan, und meine Schwiegermutter ebenfalls Schulleiterin an einer Schule. Und ich habe gelernt, von zu Hause aus, dass, und was natürlich auch selbstverständlich und richtig so ist, dass Frauen und Mädchen egal wo und immer ihre Rechte haben und haben sollten. Und das ist das, was mich auch immer inspiriert hat, und das auch, was wofür ich dann mit meiner Familie zusammen, mit meiner Frau zusammen kämpfe und hoffe, dass das Wichtigste ist, dass das Mädchen und Frauen in Afghanistan wieder ihre Freiheiten und Rechte bekommen.
Jetzt, um das Thema vielleicht auch ein bisschen größer zu machen. Es ist ja durchaus ein globales Thema. Und wenn wir beispielsweise auch in die deutsche Entwicklungspolitik gucken, also was das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit global für Projekte fördert, dann ist das Thema Frauenförderung im engeren und im weiteren Sinne natürlich ein sehr, sehr zentrales Thema, weil man einfach weiß, also die Frauen sind diejenigen, die Kinder bekommen, und die Frauen sind diejenigen, die sich halt auch darum kümmern. Und was halt in vielen Ländern, gerade wenn die soziale, die ökonomische Situation sehr, sehr schwierig ist, wer ja da oft am ersten weg ist, das sind die Männer. Muss man ja auch ganz klar sagen. Also das heißt, die Frauen übernehmen auch für eine positive mögliche Entwicklung, so würde ich es zumindest von hier aus einschätzen, eine oftmals viel, viel zentralere Rolle als irgendwelche machtfixierten Jungs. Siehst du das so?
Ja, total. Also wir dürfen nicht unsere Verhältnisse mit denen, die in Afghanistan vergleichen. Das ist eine ganz andere Welt. Übrigens, man muss auch dazu sagen, in vielen islamisch geprägten Ländern ist auch nicht anders. Ich meine, unabhängig davon, ob da jetzt, wenn wir zum Beispiel Richtung Nachbarländer Iran schauen, wo jetzt gerade diese Bewegung ist, Frauen und Mädchen haben versucht, dort einen Regimewechsel zu bringen, sind leider gescheitert. Und wenn man Richtung Pakistan schaut oder Richtung ehemaligen UdSSR, die an Afghanistan angrenzen, Usbekistan, Tadschikistan, Kasachstan, da ist es auch nicht, beziehungsweise die Frauen und Mädchen haben auch dort nicht besonders einfach. Aber das ist eine ganz, ganz spezielle Situation. Wir haben, wie gesagt, mit Terroristen zu tun in Afghanistan, wo es nur darum geht, Frauen und Mädchen einfach, also Afghanistan hat sich einfach aus einem Gefängnis aus Verboten für Frauen und Mädchen entwickelt.
Jetzt hast du vorhin ganz kurz auch darauf hingewiesen, ja, die Frauen, die Mädchen gucken natürlich auch in den sozialen Medien, sie kriegen halt mit irgendwie, wie es jetzt halt hier im Westen läuft. Ich sage mal, ich wage jetzt mal zu behaupten, um die Situation wirklich, sage ich mal, positiv in eine Zukunft zu entwickeln, ist es keine Option, den Westen zu kopieren, sondern du hattest das ja auch schon angedeutet, dass es da eine in irgendeiner Art und Weise eigenständige Entwicklung braucht, die vielleicht idealerweise sozusagen aus diesem Land herauskommt und die nicht sozusagen von außen übergestülpt wird. Also das heißt, ne, hast du eine Idee, wie ein solch eigener, eigenständigerer Weg aussehen könnte?
Also viele Intellektuelle haben, also auch Frauen und Mädchen, Intellektuelle haben nach Möglichkeit das Land verlassen. Man ist in die Türkei, man ist nach Griechenland oder einige auch schon hier in Deutschland. Und man muss auch dazu sagen, dass Afghanistan, dass die Anzahl der Analphabeten auch bei Frauen und Mädchen sehr, sehr hoch war. Auch innerhalb Karzai-Regimes, aber auch später Rani-Regime. Und es braucht, also wir können uns zurzeit in Afghanistan nicht eine Bewegung, Frauenbewegung wie in Iran leisten, weil die Frauen sofort dann die Gefahr, dass sie sofort erschossen, getötet werden, ist sehr groß und dass sie nicht die Möglichkeit haben, auf die Straße zu gehen und demonstrieren für ihre Rechte. Hinzu kommt aber auch, dass sie keine Unterstützung von zu Hause aus haben, nicht von ihren Männern, weil sie dann auch da nicht das Go bekommen, beziehungsweise die Erlaubnis, mal auf die Straße zu gehen und zu demonstrieren. Viele westliche Hilfsorganisationen haben das Land verlassen oder ihre Unterstützung heruntergedrosselt. Klassische Entwicklungshilfe fließt nicht mehr. Die westlichen Sanktionen lassen die Wirtschaft weiter zusammenbrechen. Auch im kommenden Winter werden Millionen Menschen in Afghanistan vom Hungertod bedroht sein. Was nochmal die Frauen und Mädchen angeht, ist es so, dass die eben nicht die Möglichkeit haben oder nicht die Freiheit wie in unserem Nachbarland Iran, wo Frauen und Mädchen auf die Straße rausgegangen sind, für ihre Rechte und Freiheit gekämpft haben. Die Gefahr, in Afghanistan eine solche Bewegung zu starten, ist wirklich sehr schlimm, dass die Frauen erschossen werden können, getötet werden können. Und hinzu kommt aber auch noch, dass die auch keine Unterstützung von zu Hause aus haben, weil ihre Männer sie dabei nicht unterstützen.
Wenn man jetzt du hattest das eben erzählt, viele, viele Intellektuelle, viele andere, auch andere Menschen, denen es möglich gewesen ist, das Land zu verlassen, haben das getan. Also das heißt, dann wir reden natürlich auch da ganz konkret über den Verlust von vielen, vielen Ressourcen, die dem Land natürlich nicht mehr für eine positive Entwicklung zur Verfügung stehen. Wie schätzt du das ein? Was nennen wir es mal die afghanische Diaspora? Also diejenigen, die irgendwo da draußen in der Welt leben und die sind ja tatsächlich über die ganze Welt verteilt. Was können die irgendwie vielleicht leisten für eine positive Entwicklung? Weil ich glaube, dass ja auch viele von diesen Menschen zurückkehren möchten in ihr Land.
Genau. Das ist absolut richtig. Also die afghanische Diaspora weltweit ist so groß, man schätzt, fast 6 Millionen Menschen sind überall auf der Welt, also aus Afghanistan. Und ich denke, dass auch da die sozialen Medien nach wie vor eine große Rolle spielen. Es gibt viele afghanische Communities, wenn man zum Beispiel nur bei Facebook und Instagram guckt. Und diese Seiten werden auch von Frauen und Mädchen in Afghanistan verfolgt, gesehen, gehört und aber wie gesagt, das ist schwierig, also man sieht es, man hört es, man wünscht sich das vor Ort, wenn man in Afghanistan ist, aber man hat nicht die Möglichkeit, diese Bewegung zu starten. Also es ist immer einfach von außen irgendwas zu sagen beziehungsweise versuchen zu bewegen, als wenn man vor Ort ist in Afghanistan.
Wir bewegen uns langsam, sage ich mal, auf die Zielgerade unseres Gesprächs zu. Vielleicht noch eine Frage. Wir haben ja ganz am Anfang mit dir und mit deiner Familie angefangen. Wir sitzen jetzt hier oder wir stehen hier, weil es so warm ist, im Studio des Freien Radios Kassel. Und könntet ihr jetzt aktuell nach Afghanistan reisen, um eure Familien zu besuchen? Ist das möglich oder ist das zu gefährlich?
Nein, das ist absolut zu gefährlich aus dem Hintergrund, weil wir beide aus Afghanistan geflüchtet sind. Meine Frau war bekanntlich in Afghanistan Richterin. Hinzu kommt auch noch, dass im Spätherbst 2020, also vor der Machtübernahme der Taliban, meine Frau einen hochrangigen Taliban-Führer zu einer Freiheitsstrafe verurteilt hatte und das haben die Taliban nicht vergessen und als wir aus Afghanistan raus sind, hat das schon eine große Presse gemacht und wir stehen beide auf der Blacklist der Taliban und deswegen ist es überhaupt nicht möglich für uns beide, nach Afghanistan zurückzukehren. Aber wir wünschen uns und würden gerne irgendwann zurück nach Afghanistan
gehen. Mhm. Asib, wie gesagt, jetzt zum Ende unseres Gesprächs noch eine, vielleicht noch eine Frage nach einer wünschenswerten Zukunft, ne, für dieses Land. Also wie seht ihr das als Familie, die jetzt Teil dieser Diaspora sind, wie es sich ja wünschenswerterweise entwickeln könnte und sollte?
Wir wünschen uns beide, dass das Land endlich zur Ruhe kommt, dass die Menschen, vor allem Frauen und Mädchen, ihre Freiheiten und Rechte zurückbekommen. Wie gesagt, es ist wichtig, dass der Westen endlich gesprächsbereit ist. Deutschland muss zu ihrer Verantwortung stehen und muss Forderungen, Bedingungen stellen an die Taliban, dass das Land nach vorne kommt. Und man muss auch dazu sagen, dass die Menschen in Afghanistan, ich hatte vorhin in meiner Anfangsrede über Enttäuschung gesprochen habe, dass man vielleicht versucht, diese Menschen wieder zu gewinnen, dass man diesen auch was zurückgibt.
Soweit bis hierher. Erstmal ganz, ganz herzlichen Dank an Asib Malekzada, der heute bei uns in der Sprechzeit zu Gast war. Und vielen, vielen Dank, Asib, dass du hier warst, und wir werden diese Entwicklung verfolgen und freuen uns natürlich, wenn wir zu einem anderen, späteren Zeitpunkt über positivere Entwicklungen zu diesem Land berichten können. Erstmal für euch alles, alles Gute und natürlich auch, dass es in diesem Land wieder so wird, wie man sich es irgendwie in einer Welt wünscht, wo wir alle miteinander auf Augenhöhe uns bewegen können.
Danke, dass ich hier sein durfte.